Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Das wird super. Aber was man vorher wissen muss: 1. Scheiße und eiskalt.
The fern. The brim.
In meinen gloriöseren the verge, Tagen bin ich ziemlich lunar gewesen.
The magistrate. Horace. Encounters. The sage.
Caravaggio. Dans la géométrie du supermarché, entre des parois de bois aux couleurs arc-en-ciel.
Es gibt Stellen, die lässt man besser unerwähnt. Genau die beginnen zu gähnen. Der Ameisenlöwe sitzt im Zentrum aller Nerven, hart aus, hat Zeit, den Panikraum zu beleben, den blinden Fleck zu Chitin zu erhärten.
Die intensive Richtung der Worte. Von Versschmugglern und Zeilenbändigern. Von André Hatting. 1. Der Versschmuggel.
Versschmuggel ist eine Lyrik-Übersetzungswerkstatt, ein Lyrik-Übersetzungstreffen, das Lyriker, Lyrikerinnen aus diversen Sprachgebieten zusammenbringt, um gegenseitig an ihrer Lyrik zu arbeiten, an den Übersetzungen dieser Lyrik zu arbeiten. Dabei ist es keine Voraussetzung, dass sie die jeweils andere Sprache beherrschen. Und das ist eben das Interessante dabei, dass es um poetische Welten geht, die jenseits der Sprache, wie es sich herausstellt, funktionieren.
Carolina Golimowska, Projektleiterin des Versschmuggels 2019 und 2020.
Die Dichter, Dichterinnen treffen aufeinander, normalerweise in Berlin, dieses Jahr Corona-bedingt online, in virtuellen Räumen und arbeiten an Texten. Das sind teilweise Auszüge aus längeren Gedichten, aus Langgedichten, teilweise sind es einzelne abgeschlossene Einheiten. Die werden vorher an mich geschickt. Ich schaue mir das Ganze an. Wir bestimmen eine gewisse Länge für alle, damit das Material von der Länge her vergleichbar ist. Und die Autoren, die sich also dann im Rahmen dieser Werkstatt treffen, bekommen die Originalgedichte. Und dann fängt die eigentliche Arbeit an.
Im Jahr 2020 ist es besonders viel Arbeit. Denn der 12. Versschmuggel hat sich Kanada als Partner ausgesucht. Das Gastland der Frankfurter Buchmesse ist bekanntlich zweisprachig. Jedes deutsche Gedicht muss also einmal ins Englische und ins Französische übersetzt werden. Und die deutschsprachigen Autorinnen und Autoren wiederum haben sowohl französische wie englische Lyrik zu übertragen. Nicht nur die Gesamtzahl der zu leistenden Übersetzungen und damit der Aufwand für die Autoren ist diesmal außergewöhnlich, auch der personelle Aufwand.
Wir hatten dieses Jahr 18 Dichter, Dichterinnen, 6 aus dem deutschsprachigen Raum und 12 aus Kanada. Davon sind 6 aus dem englischsprachigen Kanada und 6 aus Quebec. Normalerweise, also bei der Mehrheit der Workshops, sind es nur 12 Autoren, 6 aus jeweiligem Sprachgebiet. Das ist hier eine Ausnahme dieses Jahr, dass es dreisprachig stattfand. Wir hatten 9 Sprachmittler, Sprachmittlerinnen und eine ganze Mannschaft an Interlinear-Übersetzer und Übersetzerinnen. Dadurch, dass es so viele Texte waren, die jeweils in 2 andere Sprachen und relativ schnell interlinear übersetzt werden mussten, war das eine Mannschaft von ungefähr 20 Übersetzer, Übersetzerinnen.
Die Interlinear-Übersetzung ist der Ausgangspunkt für die Workshop-Teilnehmer, also die Autorinnen und Autoren sowie die Sprachmittler. Joel Scott hat, wie schon im vergangenen Jahr, einige von ihnen verfasst. Für den gebürtigen Australier ist die Interlinear-Übersetzung jedes Mal eine Herausforderung, denn sie geht ein bisschen gegen seine Berufsehre als Übersetzer.
Die Interlinear-Übersetzung zu erstellen ist immer ganz komisch, weil es dann ist ein bisschen das Gegenteil von meiner Arbeit, weil ich da eigentlich versuche, fast schlechte Übersetzungen zu erstellen. Ich will, dass es etwas übrig bleibt irgendwie für die LyrikerInnen. Und da ich das beruflich mache, ich kann sofort sehen, wie ich das besser machen könnte. Aber ich sollte das nicht besser machen. Ich sollte es relativ genau und wortwörtlich machen, damit dann die LyrikerIn dann kommen kann und das irgendwie nachdichten.
Interlinear, das bedeutet wörtlich zwischen den Linien. Ober- oder unterhalb der Zeilen des Originals wird die anderssprachliche Entsprechung geschrieben. Wortwörtlich. So sehen zumindest die klassischen Interlinear-Übersetzungen aus. Die des Verschmuggels weichen davon etwas ab. Hier schreiben die Übersetzer ihre Anmerkungen nicht zwischen die Zeilen, sie benutzen Fußnoten. Joel Scott hat mit den Lyrikerinnen Aisha Sasha John aus Kanada und Maren Kames aus Deutschland zusammengearbeitet. Kames hat ihr Langgedicht Luna Luna eingereicht, das Aisha Sasha John im Team mit Joel Scott als Sprachmittler während des Workshops übersetzt hat. Im deutschen Original beginnt Luna Luna so.
Das wird super. Aber was man vorher wissen muss, 1, Scheiße und eiskalt. In meinen gloriöseren Tagen bin ich ziemlich lunar gewesen und wahnsinnig rastlos. In den Gliedern krachend und griffig, im Wipfel wild es rauschte. Ich genoss und litt zeitgleich, immerzu. Ich klebte mir eine Gans aus Pappmaché mit Flügeln und allem, dann holte ich tief Luft und stach zu. Es platzte, es stank, ich sank, ich ging aus, circa in der Mitte bin ich in zwei gebrochen und nicht wieder heil geworden. Mehr kann ich vorerst nicht anbieten.
Jetzt derselbe Anfang in der englischen Interlinear-Übersetzung von Joel Scott. Es ist eine akribische, detailgenaue Analyse der möglichen und unmöglichen Verweise, Assoziationen, Konnotationen. Ein Bedeutungsgeflecht, das in die unterschiedlichsten Wortfelder hineinwächst.
Das wird super.
It will be great.
Fußnote.
Literally, that will be becomes super. Something you might say to someone before an event they're nervous about.
Wörtlich, das wird super. Etwas, das man zu Leuten vor einem Ereignis sagt, das sie nervös macht.
Aber was man vorher wissen muss, 1, Scheiße und eiskalt.
But what you need to know before. First, shit and ice cold.
Fußnote.
Ice cold is eiskalt. Here it is eiskalt. I think the author is kind of playing around with a certain kind of youth ago that likes to misspell words for comic effect. Though I could be completely wrong about these references.
Ice cold ist eigentlich eiskalt, aber hier heißt es eiskalts. Ich vermute, die Autorin spielt mit einer Art Jugendsprache, in der Wörter absichtlich falsch geschrieben werden, um eine komische Wirkung zu erzielen. Allerdings könnte ich mit der Vermutung auch völlig daneben liegen.
In meinen gloriöseren Tagen bin ich ziemlich lunar gewesen und wahnsinnig rastlos. In den Gliedern krachend.
In my more glorious days I was fairly lunar and insanely restless. Cracking.
Fußnote.
Also crushing, as in crash into something.
Und griffig, im Wipfel wild es rauschte.
Cracking in the limbs and grippy, wild in the treetop, there was rustling.
Fußnote.
Literally, it rustled.
Ich genoss und litt zeitgleich, immerzu. Ich klebte mir eine ganz.
I enjoyed and suffered at the same time. Incessantly, I glued myself a goose.
Fußnote.
There is kind of a hidden reference here.
Hier gibt es so eine Art versteckte Anspielung auf ein altes Wiegenlied, das später ein beliebter Song wurde. Heile, heile Gänschen, es ist bald wieder gut.
Literally, healthy, healthy little goose, it will soon be good again.
Mit der Interlinear-Übersetzung hat jedes Dreierteam, die zwei Autoren plus ein professioneller Übersetzer als Sprachmittler, eine Grundlage für die Nachdichtung. Die endgültige Übersetzung handeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend, Corona-bedingt, in vielen mehrstündigen Online-Konferenzen aus.
Zwei. Die Paarungen.
Dieses Jahr war das so, dass wir mit Kanada angefangen haben. Da brauchten wir Unterstützung und Hilfe von der kanadischen Seite. Die beiden Verlage, die dann bei der Versschmuggel-Anthologie mitmachen, haben uns bei der kuratorischen Arbeit sehr stark unterstützt. Und das Projekt wird unterstützt durch die kanadische Botschaft und die Vertretung der Regierung von Quebec. Das heißt, zuerst haben wir die kanadische Seite kuratiert und die Autoren angefragt. Also es war der erste Schritt dieser Arbeit. Und dann habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht anhand der Gedichte von den kanadischen Dichtern, Dichterinnen, die wir schon hatten, wer aus Deutschland bzw. aus dem deutschsprachigen Raum da stilistisch, poetisch dazu passen könnte, wo ich das Gefühl hatte, dass man sich das vorstellen kann, dass es funktioniert.
Beim Team Maren Kames und Aisha Sasha John hat das sehr gut funktioniert.
Mein Name ist Maren Kames.
My name is Aisha Sasha John.
Ich bin Autorin, habe bisher 2 Bücher veröffentlicht. Eines davon wurde im Auszug beim Versschmuggel teilübersetzt. Und tatsächlich arbeite ich nebenher sowieso auch als Übersetzerin aus dem Englischen für eine Theaterautorin.
And I'm an artist, I'm a poet, a dancer and a choreographer. I'm 39, I live in Toronto.
Ich bin Künstlerin. Ich bin Dichterin und Tänzerin und Choreografin. 39 Jahre alt und lebe in Toronto.
Beide Autorinnen haben weder einander noch ihre Arbeiten vorher gekannt. Die Paarungen sind immer wieder ein Experiment, sagt Koordinatorin Karolina Golimowska. Es kann passieren, dass die eine mit der Arbeit der anderen nichts anzufangen weiß, keinen Zugang findet. Maren Kames beschreibt ihren ersten Eindruck der Gedichte von Aisha Sasha John so.
Aisha hat eher was so, ich weiß nicht, Palando ist so ein affiges Wort, aber das ist quasi, oder es wirkt zumindest im Endergebnis wie von der Straße aus dem Mund raus abgeschrieben und aufgeschrieben. Und es überschreitet in dem Falle auch, darüber haben wir auch bei den Konferenzen viel gesprochen, es überschreitet so eine vermeintlich erwartete Lyrikhaftigkeit.
Es sind schnörkellose, klare Verse. Ihnen geht jegliches Pathos ab. Oft kommen sie als bloße Aufzählung daher, als eine Art Liste oder Inventur. Wie zum Beispiel in dem Gedicht The Fern.
The fern, the brim, the verge, the lute, the magistrate, Horace, encounters, the sage, Caravaggio, the Sundance, the Frock, Ransack, the Lute, Fever, the Range, the Welcome, the Appeasement, the Bereavement, the Last Code, Previous Sin, Waving Wind, the Oak. I made myself cry about something.
Das ist keine beliebige Aufzählung. Sie folgt einer tieferen, unbewussten Logik, sagt Aisha Sasha John. Wie bei allen guten Gedichten gilt hier, das Einfache ist das, was schwer zu machen ist. Das trifft dann auch auf die Übersetzung zu.
Ich glaube, über die haben wir insgesamt mindestens eine Stunde geredet. Ich glaube, länger. Ich glaube sogar, wir haben fast die ganze erste 2-stündige Zoom-Sitzung nur über diese Aufzählung gesprochen. Die ist so kompliziert, wenn man sie genauer anguckt.
There's kind of like a story that develops or some kind of narrative with the.
Das ist eine Art Geschichte, die sich da entwickelt. Oder eine Art Erzählung, die durch die Assoziationen der einzelnen aufeinanderfolgenden Worte entsteht. Aber ich hatte gar nicht diese Absicht. Ich denke, das ist zwar eine exakte Beschreibung des Effekts, den das Gedicht hat, aber das beschreibt nicht meine Intention. Besonders in diesem Gedicht bin ich gar nicht unbedingt so sehr in der Gegenwart. Ich folge eher einem Zug der Assoziation und der Musik und des Rhythmus.
Association, music, like melody and rhythm.
Assoziation, Musik und Rhythmus. Diese Trias muss irgendwie ins Deutsche herübergeholt werden. Eine anspruchsvolle Aufgabe, zumal die 3 Komponenten gerade in der Lyrik untrennbar zusammengehören. Und es ergibt sich noch eine weitere Schwierigkeit. Welche Assoziationen hatte Aisha John im Sinn? Was ist daraus beim Schreiben geworden? Wie hat sie sich durch Assoziation, Musik und Rhythmus verändert?
Wir mussten sozusagen bei jedem einzelnen Wort den potenziellen Kontext aufschlüsseln. The Frog. Bei The Frog, was im Endeffekt der Kittel geworden ist im Deutschen, haben wir uns am Ende Fotos zugeschickt von Kleidungsstücken. Man kann The Frog auch übersetzen mit Frack, glaube ich. Das wäre quasi etymologisch und klanglich das gewesen, was am nächsten dran ist. Es sollte aber eben unter keinen Umständen einen irgendwie höher gestellten sozialen Status behaupten, sondern eben eigentlich das Gegenteil davon. Also sie meinte dann irgendwann, that's something your grandmother would wear while she's doing Hausarbeit.
Das Faszinierende am Versschmuggel ist die Genauigkeit, mit der die Lyrikerinnen und Lyriker die Texte des jeweils anderen angehen. Dieser Anspruch gründet zum einen im Respekt vor der Berufskollegin. Er fußt zum anderen aber auf der Erfahrung, die jeder Autor, jede Autorin mit dem Schreiben hat. Sprachmittler Joel Scott erinnert sich an eine Session mit Maren Kames und Aisha Sasha John, in der es eine knappe halbe Stunde nur um ein einziges Wort gegangen ist. Entitlement.
Da hat Maren irgendwie gefragt, sie meinte irgendwie, ja, das checke ich irgendwie nicht. Also das, was in der Linearübersetzung leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und sie hat es dann auch irgendwie im Wörterbuch nachgeschaut und das hat auch nicht wirklich geholfen. Und das habe ich dann auch gemacht und dachte so, nee, also das, was im Wörterbuch da steht für Entitlement, das trifft es überhaupt nicht.
Entitlement. Substantiv, Anspruch, Berechtigung, Anrecht, zustehender Betrag.
Dann müssen wir irgendwie beschreiben, worum es eigentlich im Gedicht ging mit diesem Wort. Es ist tatsächlich extrem schwierig zu übersetzen und es ist ein Wort, was ich zum Beispiel in meinem Alltag, wenn ich auf Deutsch spreche, es ist ein Wort, was ich dann auf Englisch verwenden würde, weil ich dafür keinen guten Ersatz finde.
Cases in my poems, I'm trying to articulate something in the most like clear and succinct way possible.
Meistens versuche ich in meinen Gedichten etwas auf die möglichst klarste, unverstellteste Weise zu sagen. Und in dem Gedicht Luna Luna von Maren Kames ist es der wunderbare, stetige Versuch, etwas auszudrücken. Auf gewisse Weise machen Maren und ich also etwas genau Gegenteiliges. Aber da ich den Kontext hatte, machte es bei mir, okay, verstehe. Unsere Gedichte befinden sich auf derselben Achse, aber an unterschiedlichen Enden dieser Achse.
The other side, opposite ends of this axis. So I've really understood.
Ich habe ziemlich genau verstanden, was Maren in ihrem Gedicht macht, was ihre kompositorische Strategie ist.
Maren Kames beschreibt ihr Gedicht Luna Luna als eine Art Suche. Mehrere Ichs und damit mehrere Perspektiven ringen miteinander.
Ich würde sagen, der Text wusste von Anfang an, es gibt diese eine, vor allem außersprachliche Identität, die kann es so nicht geben. Also die hat zumindest nichts mit meinem persönlichen Erfahrungsschatz zu tun. Und es wird sozusagen aufgefächert, in welchen Art und Weisen dieses Ich kein einheitliches ist. Dass er dann auch permanent davon spricht, wie es auseinanderfliegt. Und eben im Verlauf dieser insgesamt 100 Seiten sehr viele verschiedene Sprachregister zieht. Und ich glaube aber eben, dass die lassen sich alle innerhalb eines Menschen unterbringen. Dafür muss er nicht verrückt sein.
Kames benutzt in Luna Luna viele Redewendungen und Sprichwörter. Hören und sehen vergehen, aus dem Leim gehen, gut beieinander sein, jemandem einen Bären aufbinden. Das ist eine Herausforderung für die Übersetzerin Aisha Sasha John.
You know, idioms just don't translate. And so there's,
Redewendungen,
you know,
kann man nicht übersetzen. Einmal geht es ums Lügen. Und auf Deutsch heißt das, jemandem einen Bären aufbinden. Das kann man auf Englisch nicht einfach als Lügen übersetzen. Aber ich wollte die Idee behalten mit dem Tier auf dem Rücken. Meine Lösung klingt jetzt im Nachhinein vielleicht etwas albern, aber Maren mochte sie. Mein Ansatz war, mich zu fragen, welches Tier steht im Englischen für das Täuschen? So bin ich auf die Ratte gekommen. Also habe ich es übersetzt mit, ich habe eine Ratte auf dem Rücken.
Bonjour, ich heiße Monique Delan.
Ich bin eine Schriftstellerin aus Quebec und lebe in Montreal. Ich schreibe vor allem Gedichte, aber ich schreibe auch Literaturkritiken über aktuelle Poesie aus Quebec.
Die Franco-Kanadierin Monique Delan hat beim diesjährigen Versschmuggel Maren Carmes Gedicht Luna Luna ins Französische übersetzt.
Pour moi, la poésie de Maren est tout sauf statique. Elle bouge constamment.
Marins Poesie ist für mich alles außer statisch. Sie ist immer in Bewegung. Sie nähert sich, entfernt sich, schweift ab, bleibt dann hängen. Diese Passagen sind wie eine kleine Anhäufung von Orten, die sie besucht hat. Wenn Maren bei meiner Lyrik an einen Kristall denkt, würde ich sagen, dass mich ihre Poesie an metamorphes Gestein erinnert. Metamorphes Gestein, also sehr komplexes Gestein, das in seinem Kern alle Spuren seiner Geschichte trägt und zugleich seiner Transformation. Dieser Felsen verändert sich mit dem Leben, er folgt dem Leben, wie Maren und ihrer Poesie.
Bei der Übersetzung von Luna Luna ins Französische geht es Monique Delan darum, das Verspielte, Verrückte, Lebendige zu bewahren. Luna, das ist der Mond, und der steht auch im Französischen für das Verträumte, das den Wahnsinn zum Nachbarn hat. La Lune ist der Mond, und das Adjektiv lunatique bedeutet auf Französisch so viel wie launisch oder zickig. Wie bei der Übersetzung ins Englische bereiten Carmes Anspielungen auf Redewendungen auch in der französischen Version Probleme. Sie lassen sich nicht wörtlich übersetzen. Monique Delan bewahrt diesen Stil auf eine ganz eigene, raffinierte Weise. Sie fügt französische, genauer québécoise Redewendungen dort ein. Manchmal an Stellen, wo im deutschen Original gar keine sind.
Ich erinnere mich, dass wir über eine Passage besonders diskutiert haben. An einer Stelle sagt die Erzählerin wörtlich:
Mehr kann ich vorerst nicht anbieten. Ich sehe aus dem Fenster im Zug und die Kühe stehen alle gleich herum auf der Wiese.
Über diese eine Stelle haben wir viel gesprochen, weil da eine Menge drin steckt. Zunächst einmal haben wir uns für »Ich kann nicht mehr sagen« entschieden statt »anbieten«. Wir wollten in der Logik der Autorin bleiben, die in der Sprache ist, Sprache anbietet, die also spricht. Dann kommt dieser Moment, wo die Erzählerin erwacht und überrascht ist, dass sie sich dort befindet, wo sie sich befindet. Die ganz banale Wirklichkeit. Kühe auf der Weide, die sie aus einem Zugfenster sieht. Für dieses Bild mit den Kühen gibt es in Quebec eine Formulierung, die den ganz konkreten Aspekt des wirklichen Lebens ausdrückt. Und zwar «être sur le plancher des vaches», wörtlich «auf dem Boden der Kühe sein», frei übersetzt «auf dem Boden der Tatsachen ankommen». Diese Verbindung zwischen dem Bild der Kühe aus dem Zugfenster und dieser Redewendung in Quebec ist absolut perfekt. Und Maren war bereit, ihr Bild von den Kühen aufzugeben, die alle in dieselbe Richtung schauen, um in ihrem Gedicht diese typische québécoise Redewendung zu haben, von den Kühen auf dem Boden der Tatsachen.
Mehr kann ich vorerst nicht anbieten. Ich sehe aus dem Fenster im Zug und die Kühe stehen alle gleich herum auf der Wiese.
Je ne peux rien dire de plus. Je regarde par la fenêtre du train et les vaches bien réelles, sont debout sur le plancher des vaches.
Also ich hatte gerade an der Stelle das Gefühl, dass sie eine sehr gute Entscheidung getroffen hat. Ich meine, der französische Text macht an der Stelle was ganz anderes als der deutsche. Weil im Deutschen ist es so, dass diese Kühe auf der Wiese, die absurderweise ihre Köpfe alle in die gleiche Richtung halten, im Textverlauf der erste Moment sind, wo es so brutal realistisch wird. Beziehungsweise alltäglich. Also der Blick aus einem Zugfenster, von dem aus man eine Kuhweide sieht, der ist schon das Maximum an Alltäglichkeit, das reinkommen kann, wenn der Text eigentlich quasi irgendwo im All anfängt und sich da ein Ich, ein Subjekt selbst um die Ohren fliegt und davon spricht, wie es innerlich zerreißt. Und im Französischen ist es so, dass er quasi auf der Wortspielebene weiterläuft. Es erfüllt sozusagen schon auf eine Art den Move, den der Text macht, weil es eben so sehr bien réel wird.
Als ich die Übersetzungen gesehen habe, die Maren von meinen Gedichten gemacht hat, musste ich zu meinem großen Bedauern feststellen, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, was da auf Deutsch steht. Ich habe Maren vollkommen vertraut, die eine enorme Arbeit geleistet hat. 16 Seiten mit Kommentaren, dreispaltig. Aber alles auf Deutsch. Das war ein Dialog zwischen Maren und der Sprachmittlerin Liliane Pitan. Ich habe nichts verstanden. Aber ich habe gesehen, dass das ein starkes Stück Arbeit gewesen sein muss. Ich erinnere mich an einen Moment, als Maren mir ihre deutsche Version meiner Gedichte vorgelesen hatte. Da habe ich gesagt, it sounds beautiful. Und Maren hat gesagt, es klingt halt wie ein Gedicht.
Mein Name ist Kerstin Preivus. Ich bin Lyrikerin und Romanautorin, in dem Fall Lyrikerin. Und ich habe am diesjährigen Versschmuggelprojekt des Hauses für Poesie Deutsch-Kanada teilgenommen.
Pierre Neveu, Poet, Essayist, Romancier.
Pierre Neveu, Poet, Essayist, Romanautor, Biograf und Autor einer Anthologie von Gedichten aus Quebec. Außerdem habe ich französische und franco-kanadische Literatur an der Universität von Montreal unterrichtet, meiner Geburtsstadt.
Ein ungleiches Paar. Hier der 74-jährige emeritierte Literaturprofessor, dort die fast halb so alte deutsche Lyrikerin. Auch die Texte, die beide für den Verschmuggel eingereicht haben, könnten kaum unterschiedlicher sein. Pierre Neveu greift die von Charles Baudelaire geprägte Tradition des Prosagedichts auf. Kerstin Preivus verdichtet Wortfelder aus Biologie, Anthropologie und Medizin über mehrere Gedichte hinweg zu einer Art Zyklus. Neveus Gedichte sind Stillleben, bilden Alltagsszenen ab. Preivus Verse sind Fühler, die sprachlich nach neuen Erkenntnissen tasten. Dieses Paar gehört zu den ungewöhnlichsten des diesjährigen Verschmuggels und ist eine echte Überraschung. Bei Kerstin Preivus hält sich die Überraschung allerdings in Grenzen.
Ich hatte in den letzten Monaten nicht ein einziges Mal Zeit, von irgendwas überrascht worden zu sein. Ja, naja, also ich habe es genommen und gut war immer, dass ich beide Gedichte oder beide Dichtungsarten verstanden habe. Das fand ich wesentlich. Also unabhängig von meiner eigenen Dichtung kommt es ja darauf an, ob man feststellt, dass man das andere begreifen kann oder ja, vor dem Wiedergeben kommt ja auch das Begreifen.
Mein erster Eindruck der Gedichte von Kerstin Preivus war der eines starken Kontrastes zu meiner eigenen Poesie. Diese Begegnung fand ich sehr interessant, denn was sie geschrieben hat, ist sehr weit weg von mir in Bezug auf die Zeit, die Bilder, ganz allgemein den Kosmos, den sie beschreibt. Um nicht zu sagen, diese Texte treffen einen Ton des Leidens und des Schmerzes, der, wie man weiß, sehr brisant ist in der zeitgenössischen Poesie.
Brisant ist auch, dass Kerstin Preivus viel mit Neologismen arbeitet, also Wortneuschöpfungen. Wie soll man etwas übersetzen, das es nicht einmal in der Originalsprache gibt?
Es gibt Stellen, die lässt man besser unerwähnt. Genau die beginnen zu gähnen. Der Ameisenlöwe sitzt im Zentrum aller Nerven, hart aus, hat Zeit, den Panikraum zu beleben, den blinden Fleck zu Chitin zu erhärten. Sein Leckmund weckt das Rachenfeld im dünnen Gewebe, durch das die Sonne scheint.
Die Übersetzerin Lilian Pietern hat als Sprachmittlerin das Tandem Preivus-Nervö begleitet und unterstützt.
Also die größeren Diskussionen gab es eigentlich eher bei der Übersetzung von Kerstinstexten, die natürlich extrem anspruchsvoll sind auf Deutsch und viele Bilder beinhalten oder eine Rhythmik produzieren, die auf Französisch sehr schwer nachzumachen ist. Also auch viele Bilder, die vielleicht für Muttersprachler, Deutsch-Muttersprachler auf Anhieb nicht eingängig sind. Aber es gab zum Beispiel eine Stelle mit dem Chant de Gorge, genau, mit dem Rachenfeld, wo Pierre dann auch gefragt hat, was soll das sein? Und wo Kerstin dann meinte, ja, das Wort, das habe ich erfunden und mein Lektor im Verlag hat auch gefragt, was soll das sein? Und dann haben wir es natürlich, also auf Französisch ist es dann natürlich auch so geblieben. Also man muss ja dann nicht in der Übersetzung etwas vereinfachen oder erklären, was schon im Original für Muttersprachler auch so eine Kante produziert. Ne?
Sein Leckmund weckt das Rachenfeld im dünnen Gewebe, durch das die Sonne scheint.
Leckmund?
Da haben wir auch drüber geredet, weil ich zum Beispiel kannte das auch gar nicht. Und Kerstin meinte, doch, das haben kleine Kinder, wenn sie eben zu sehr immer an ihrem Mund lecken. Und dann haben wir alle gegoogelt, Leckmund. Dann habe ich bei Wikipedia versucht herauszufinden, wie dann diese Krankheit bei Kindern auf Französisch heißt. Und am Ende haben wir dann Bilder gefunden, also wirklich so ein roter Ausschlag eigentlich um den Mund rum von Kindern. Und dann war auch ziemlich schnell klar, okay, das ist damit gemeint. Wo man vielleicht auf Anhieb, auch als Muttersprachlerin, wenn man das liest bei Leckmund, an was anderes denken würde, wenn man jetzt kein kleines Kind hat und zufällig weiß, dass das so ist. Aber das war eigentlich auch das Spannende an Kerstins Gedichten, dass viele Fragen, die Pierre hatte, auf Französisch, die hätte ich auf Deutsch auch gehabt.
Drei. Das Übersetzen.
Es gibt dreierlei Arten Übersetzung. Die erste macht uns in unserem eigenen Sinne mit dem Auslande bekannt. Eine schlicht prosaische ist hiezu die beste. Eine zweite Epoche folgt hierauf, wo man sich in die Zustände des Auslandes zwar zu versetzen, aber eigentlich nur fremden Sinn sich anzueignen und mit eigenem Sinne wieder darzustellen bemüht ist. Weil man aber weder im Vollkommenen noch Unvollkommenen lange verharren kann, sondern eine Umwandlung nach der anderen immerhin erfolgen muss, so erlebten wir den dritten Zeitraum, welcher der höchste und letzte zu nennen ist. Derjenige nämlich, wo man die Übersetzung dem Original identisch machen möchte, so dass eins nicht anstatt des anderen, sondern an der Stelle des anderen gelten solle. Johann Wolfgang von Goethe, Westöstlicher Divan, 1819.
Viele sagen, dass wenn man eine Übersetzung liest und nicht das Gefühl hat, dass das eine Übersetzung ist, dass das eine richtig gute Arbeit ist, die geleistet wurde. Aber auch dann, finde ich, lernt man etwas über den Übersetzer oder die Übersetzerin des Textes.
Also wenn ich jetzt im Übersetzungskontext bin, dann schließe ich mein eigenes Gedicht rückwärts wieder auf, aber nur damit es ja in der anderen Sprache wieder neu zusammengesetzt wird.
Bei Kerstin fand es auch spannend, wie sie die Texte von Pierre Nepveu, die wirklich im Französischen sehr schön sind, sehr fließend, sehr präzise, wie sie geschafft hat, die Syntax an Stellen, die einfach auf Deutsch, wenn man es parallel übersetzt hätte, extrem holprig gewesen wären, wie sie die oft aufgelöst hat. Auf verschiedene Art und Weise. Es gibt natürlich nicht so einen Trick, den man immer anwenden kann, um solche Probleme zu lösen. Aber Kerstin hat immer an den Stellen, wo klar war, okay, das klappt jetzt nicht so ganz im Deutschen, das klingt irgendwie komisch oder schief, hat sie immer eine sehr elegante Möglichkeit gefunden, fand ich, um diese Probleme zu umgehen.
Lyrik ist Präzisionsarbeit. Kein Wort, kein Komma, nicht einmal ein I-Punkt sollte zufällig in der Zeile herumstehen. Gebundene Sprache heißt, hier kommt zusammen, was zusammengehört. Diese zwingende Einheit sollte auch eine Übersetzung bewahren. Deshalb könnte man denken, dass Poeten bei der Übersetzung ihrer eigenen Gedichte besonders pingelig sind. Aber Maren Kames widerspricht. Dass sich Monique Delon bei der Übersetzung ihres Gedichtes Luna, Luna viele Freiheiten erlaubt hat, erinnert sei an das Kühebeispiel, stört die Autorin des Originals nicht.
Das ist mir gar nicht schwer gefallen. Das Schöne ist ja, dass der Rahmen dieses Projektes steht. Das heißt, im Endeffekt wird man diese Anthologie bekommen in drei verschiedenen Sprachen, wo genau nachvollziehbar ist, wer welchen Text erarbeitet hat. Und gerade in so einem Fall finde ich sogar eher spannend zu sehen, an welcher Stelle sich dann welche Autorin für eine Änderung entschieden hat, weil das einfach insgesamt auch extrem viel über die Vielfältigkeit von Übersetzen an sich erzählt.
Kames kanadische Partnerin, Aisha Sasha John, weist noch auf einen anderen Aspekt hin, wenn es um die Frage der Werktreue beim Übersetzen geht.
Was soll das denn heißen? Um welchen Aspekt des Originals soll es gehen? Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass, wenn ich verstehe, was sie macht und wie das Gedicht funktioniert, dann kann das die Übersetzung fördern. Nach dem Motto, ach, das passiert hier, dann mache ich das auf Englisch nach. Wenn ich das aber auf Englisch nachmachen will, dann muss ich Sachen verändern. Ich stelle mir das Gedicht als eine Art Maschine vor. Und wem ich treu sein will, das ist dann diese Art von Maschine.
Was Aisha Sasha John mit Maschine zu fassen versucht, nennt der Philosoph und Übersetzer Walter Benjamin den wesenhaften Kern. In seinem 1923 erschienenen Aufsatz »Die Aufgabe des Übersetzers« unterscheidet Benjamin das Gemeinte von der Art des Meinens.
In Brot und Pain ist das Gemeinte zwar dasselbe, die Art es zu meinen dagegen nicht. In der Art des Meinens nämlich liegt es, dass beide Worte dem Deutschen und Franzosen je etwas Verschiedenes bedeuten, dass sie für beide nicht vertauschbar sind.
Benjamin fordert daher für die Übersetzung:
Treue in der Übersetzung des einzelnen Wortes kann fast nie den Sinn voll wiedergeben, den es im Original hat. Denn dieser erschöpft sich nach seiner dichterischen Bedeutung für das Original nicht in dem Gemeinten, sondern gewinnt diese gerade dadurch, wie das Gemeinte an die Art des Meinens in dem bestimmten Worte gebunden ist. Man pflegt dies in der Formel auszudrücken, dass die Worte einen Gefühlston mit sich führen.
Um diesen Gefühlston zu treffen, muss er zuerst verstanden werden. Oder sollte man sagen, gespürt? Die erste Voraussetzung ist also ein möglichst genaues Verständnis, was die oder der andere in seiner Sprache eigentlich macht. Dieses Verständnis hat nichts mit dem rein lexikalischen Verständnis zu tun. Es geht nicht um die einzelnen Worte. Es geht um das, was die Autorin Kerstin Preivus als Zugang bezeichnet. Fehlt der, fehlt alles.
Es ist wie wenn eine Schwimmerin bei Olympia startet und sagt, sie kann das Wasser nicht fühlen. Am entscheidenden 100 Meter Freistil. Also es zeigt ja auch immer die Güte des eigenen Gedichtes, ob es funktioniert für die andere Sprache, also ob es sich aufschlüsseln lässt. Und wenn es gut läuft, dann sieht man ja sein eigenes Gedicht nochmal wie zum ersten Mal und erkennt, dass man auch in der Tiefe die Bezüge hingekriegt hat.
Je reicher ein Gedicht, desto reicher kann seine Übersetzung sein. Das deckt sich mit der Erfahrung, die Karolina Golimowska immer wieder mit Lyrik macht.
Es gibt ganz viel Lyrik, die mit Klang arbeitet und das ist etwas, was nicht in dem Sinne übersetzbar ist. Also ich glaube, das ist für mich, glaube ich, kein Kriterium. Es gibt einen polnischen Autoren, Miron Białoszewski, und der meiner Meinung nach Texte schreibt, die absolut unübersetzbar sind und sehr viel mit Klang, mit einzelnen Buchstaben, mit Stottern, mit Konnotationen, die sich wirklich auf das polnische kulturelle Gebiet beziehen. Und Dagmara Kraus hat sie ins Deutsche übersetzt. Also manchmal denkt man, dass etwas nicht übersetzbar sei und dann ist es es doch und ja, wunderschön.
Die wahre Übersetzung ist durchscheinend. Sie verdeckt nicht das Original, steht nicht im Licht, sondern lässt die reine Sprache wie verstärkt durch ihr eigenes Medium nur umso voller aufs Original fallen. Walter Benjamin, die Aufgabe des Übersetzers.
Ich kann mich erinnern, bei dem Versschmuggel-Workshop 2009 gab es einen Autoren, der sagte bei der großen Lesung in der ADK in Berlin damals, Das war die Edition Deutschland-Polen und Ulf Stolterfurt hat mit Jacek Bociadło zusammengearbeitet und Jacek meinte von der Bühne zu Ulf, das hier, diese Zeile, das ist mein Geschenk für dein Gedicht. Und genauso funktioniert das, finde ich, bei allen Texten literarischer Natur, dass man sich ganz viel schenken kann gegenseitig, aber es muss passen.
Damit es passt, ist eine möglichst umfassende Kenntnis des Gedichts wichtig. Hier zeigt sich eine weitere Besonderheit des Verschmuggels. Auf Lesungen fürchten und nerven Lyriker nichts mehr als die Frage, was wollen sie uns damit sagen? Beim Verschmuggel ist das anders. Dichter unter sich, da gilt, Fragen erlaubt, ja sogar ausdrücklich erwünscht. Kerstin Freiwuss.
Beim Übersetzen geht es ja wirklich ums Eingemachte und zwar aus einer völlig pragmatischen Herangehensweise oder Sichtweise heraus. Die Übersetzer wollen halt wissen, was steht da? Was steht da genau? Woher kommt das Wort, aus welchem Gebrauch? Ist das jetzt Privatsprache? Ist das ausgedacht? Existiert das in dieser Sprache oder ist das ein Neologismus, also eine Neuschöpfung? Und in dem Kontext erkläre ich das gerne, weil das bleibt dann irgendwie privat. Also es bleibt ja in diesem unsichtbaren Zwischenraum zwischen Originalgedicht und Nachdichtung.
Bei Übersetzungen von Dokumenten, die dann beglaubigt sind und einen offiziellen Status haben, ermöglicht man irgendwas einem Menschen mit dieser Übersetzung, einen Zugang zur Uni oder also sowas. Und da ist es wichtiger, also sozusagen der Status des Dokumentes ist wichtiger als die Sprache an sich. Wenn man einen literarischen Text übersetzt, ist es natürlich was ganz anderes. Da bringt man sehr viel mehr von sich mit in diesen Text. Und ich finde, das hängt natürlich auch von den Sprachen ab, mit denen man arbeitet. Ich finde, die Sprache, die wir verwenden und die wir dann auch schriftlich verwenden, sagt unglaublich viel über uns aus.
Naja, Englisch ist so ein Mischmasch aus vielen verschiedenen Quellen. Ja, es gibt ganz viele Unterschiede. Deutsch ist auch so sehr handwerklich. Ja, alle Begriffe sind einfach so zusammengeschoben aus zwei Grundbegriffen.
Bei den Sprecherinnen und Sprechern der deutschen Sprache sind regionale Unterschiede spürbar. Das ist etwas, was zum Beispiel bei den Sprechern der polnischen Sprache nicht so zu spüren ist. Da spürt man mehr das Milieu, aus dem man stammt, als es meiner Meinung nach im Deutschen der Fall ist. Die deutsche Sprache arbeitet sehr viel mit Komposita. Das ist etwas, was ich manchmal in anderen Sprachen vermisse. Ich finde Komposita großartig und liebe diese unglaublich langen Wörter, wo die Betonung eine unglaublich große Rolle spielt.
Freundschaftsbezeigungen, dilettanten Aufdringlichkeiten, stadtverordneten Versammlungen. Diese Dinger sind keine Wörter, sie sind Buchstabenprozessionen und sie sind nicht selten. Man kann jederzeit eine deutsche Zeitung aufschlagen und sie majestätisch quer über die Seite marschieren sehen. Und wenn man nur einen Funken Fantasie besitzt, kann man auch die Banner sehen und die Musik hören. Sie verleihen dem sanftesten Thema einen kriegerischen Schmiss. Mark Twain.
Bei den Sprechern der englischen Sprache ist es wiederum eine unglaublich vielfältige Mischung, weil die Sprache von so vielen Menschen gesprochen wird, teilweise als Muttersprache, teilweise als Fremdsprache. Und teilweise kann man das nicht unterscheiden oder nicht wissen.
Das Französische ist natürlich eine romanische Sprache, das heißt, es basiert auf Latein. Und in Monique Delans Gedichten gibt es dementsprechend sehr viele, extrem viele Worte, die durch diese Wurzel im Latein natürlich gleichzeitig auch als wissenschaftliche Begriffe funktionieren. Also Dimension, zum Beispiel die Dimension, ist auf Französisch einfach das Wort für Dimension, für Ausmaß. Wohingegen man im Deutschen natürlich oft dann sowohl ein Wort mit romanischem Stamm hat, als auch mit germanischem Stamm. Oder Realität ist so ein gutes Beispiel. Die Realität ist natürlich auf Deutsch nicht nur die Realität, sondern auch die Wirklichkeit. Und diese Problematik stellt sich beim Übersetzen aus dem Französischen eigentlich immer oder aus allen romanischen Sprachen, natürlich Italienisch, Spanisch auch. Benutze ich jetzt die Realität oder die Wirklichkeit? Thank you.
Die Ergebnisse.
18 Autorinnen und Autoren, jeweils etwa 170 Zeilen in drei Sprachen. Der diesjährige Verschmuggel war eine Herkulesarbeit für alle. Umso mehr, als der Lockdown die Arbeit an den Übersetzungen enorm in die Länge gezogen hat. Aus 5 Tagen sind am Ende 5 Wochen und mehr geworden. Die Ergebnisse dieses außergewöhnlichen Workshops erscheinen im Herbst in einer Anthologie. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Es sind Auszüge aus Gedichtübersetzungen, von denen in diesem Feature an mehreren Stellen die Rede gewesen ist. Zunächst der Ausschnitt aus Maren Kames Langgedicht Luna Luna.
Das wird super. Aber was man vorher wissen muss: 1. Scheiße und eiskalt. In meinen gloriöseren Tagen bin ich ziemlich lunar gewesen und wahnsinnig rastlos. In den Gliedern krachend und griffig, im Wipfel wild, es rauschte. Ich genoss und litt zeitgleich, immerzu. Ich klebte mir eine Gans aus Pappmaché mit Flügeln und allem, dann holte ich tief Luft und stach zu. Es platzte, es stank, ich sank, ich ging aus, circa in der Mitte bin ich in zwei gebrochen und nicht wieder heil geworden. Mehr kann ich vorerst nicht anbieten. Ich sehe aus dem Fenster im Zug und die Kühe stehen alle gleich herum auf der Wiese. Wieso?
Derselbe Ausschnitt aus Maren Kames Luna Luna in der Übersetzung der Franco-Kanadierin Monique Delon.
Ça va être super. Mais ce qu'il faut savoir avant, merdeux et glacial. Dans mes jours glorieux, j'ai été assez charriée par les marées et follement emportée. Mais au craquant, la cime sauvage, ça grondait. Je savourais et souffrais en même temps. Sans répit, je riais à pleine gorge. Je me bricolais une oie en papier mâché, avec des ailes et tout. Et là, j'inspirais profond, je piquais dedans. Ça éclatait, ça puait, je descendais, je fondais. Environ au milieu, je me suis fissurée et je n'ai plus réparé. Je ne peux rien dire de plus. Je regarde par la fenêtre du train et les vaches, bien réelles, sont debout sur le plancher des vaches. Comment ça?
Aisha Sasha John, The Fern, in der Übersetzung von Maren Kames.
The Fern.
Der Farn.
The brim.
Der Rand.
The verge.
Die Schwelle.
The lute.
Die Laute.
The magistrate.
Der Richter.
Horus.
Horus.
Encounters.
Begegnungen.
The sage.
Der Weise.
Caravaggio.
Caravaggio.
The sundance.
Der Sonnentanz.
The frock.
Der Kittel.
Ransack.
Plündern.
The lute.
Die Beute.
Fever.
Fieber.
The range.
Das Weideland.
The welcome.
Die Begrüßung.
The appeasement.
Die Beschwichtigung.
The bereavement.
Der Trauerfall.
The last code.
Der letzte Schlüssel.
Previous sin.
Frühere Sünde.
Waving wind.
Wehender Wind.
The oak.
Die Eiche.
I made myself cry.
Ich brachte mich selbst zum Weinen.
About something.
Über etwas.
Kerstin Preivus Gedicht im Verschmuggel. Es gibt Stellen, die lässt man besser unerwähnt.
Es gibt Stellen, die lässt man besser unerwähnt. Genau die beginnen zu gähnen. Der Ameisenlöwe sitzt im Zentrum aller Nerven, hart aus, hat Zeit, den Panikraum zu beleben, den blinden Fleck zu Chitin zu erhärten. Sein Leckmund weckt das Rachenfeld im dünnen Gewebe, durch das die Sonne scheint. Drinnen ist man bleich in einem weißen Nebel, in dunkle Erde gesteckt, elektrisch geschieden, offenbar ausradiert. Alles deutet auf sich zurück. Der Kosebiss, der Würgegriff. Was da so wächst als Krähennest, endet bald im Gesteck. Wahrscheinlich gehe ich ein. All das habe ich nie bereut.
Kerstin Preivus, es gibt Stellen, die lässt man besser unerwähnt, in der Übersetzung von Pierre Neveu.
Il y a des lieux qu'il vaut mieux taire, Leur gueule baillante nous menace. Le fourmillon parasite chaque nerf, perturbe sans répit la salle de survie et transmute en chitine les idées préconçues. Sa langue excite le chant d'un regorge dans la peau translucide percée de grand soleil. En soi, on est blême au cœur d'un blanc nuage, planté que l'on est en pleine terre obscure, fissuré par la foudre, comme rayé du visible. Tout renvoie à soi-même, la morsure caressante, la prise d'étranglement. On sent s'élargir comme un nid corneille qui finira en arrangement floral. Je vais probablement dépérir. De tout ça, je n'aurai eu aucun regret.
Und zum Schluss ein Ausschnitt aus dem Gedichtzyklus Méditation au bord du fleuve von Pierre Neveu sowie die Übersetzung von Kerstin Preivus.
J'erre un après-midi dans la géométrie du supermarché, entre des parois de boîtes aux couleurs arc-en-ciel et à l'identité surfaite.
Ich wandere an einem Nachmittag durch die Geometrie des Supermarkts zwischen Dosenwänden in Regenbogenfarben und von übertriebener Gleichförmigkeit. Jenseits der Vitrinentüren überdauern Tiefkühlwaren, unwirklich in einem feindlichen, feinen, kristallinen Klima. Ich stoße auf Frauen, die eben noch mit dem Absatz ihre Zigarette zertraten, bevor sie reingehen in die kalte Luft, üppigen Schwarzen, deren weiche Arme ich streicheln möchte, und einem Blinden, der mit seinem Stock gegen die Auslagen stößt und mich bittet, für ihn Kirschen auszusuchen, allesamt gleich in ihren durchsichtigen Tüten. Die Einsamkeit ist groß, auch wenn man beiläufig, vorgebeugt, um ein Etikett zu lesen, ein junges Paar streift, das mit leiser und verliebt gurrender Stimme den Salz- und Kohlenhydratgehalt kommentiert. Ich erkenne den Blinden am Ende eines Ganges wieder. Verstört in seinem schwarzen Land, sucht er tastend den Ausgang in Richtung der Kassen. Ich greife nach seinem Arm, nicht wagend ihm zu sagen, dass draußen der Tag sich ins Gewitter gewendet hat, während er unsere fremden Körper streifte und lächelnd an unsichtbaren, taufrischen Kopfsalaten roch.
Das Fazit. The Conclusion. Le Bilan.
Ich hatte manchmal das Gefühl, dass es wirklich schwierig ist und durch diese Corona-Situation alle Kinder zu Hause treffen erst sehr spät abends, damit es mit den Zeitzonen noch koordinierbar ist und so weiter. Eine Müdigkeit, sowas hat man manchmal gespürt, aber dennoch, ich habe auch sehr positives Feedback von allen Autoren, Autorinnen auch am Ende bekommen. Wir waren alle froh, dass das Projekt trotz Corona stattfand.
I think it was very affirming.
Ich denke, es hat vielleicht die poetische Arbeit im Allgemeinen sehr bestätigt, aber auch die Diskussion mit den anderen, andere Lyrikerinnen dabei zu erleben, wie sie meine poetische Maschine untersuchen, um sie dann nachzubilden.
Durch die Unübersetzbarkeit in andere Sprachen von bestimmten Dingen, also kriegt man ja auch Denkmuster mit oder Sprachmuster der eigenen Sprache, also kriegt man die Muttersprache ein Stück befremdet mit und sicherlich wird das Auswirkungen haben, hoffe ich.
Die intensive Richtung der Worte von Versschmugglern und Zeilenbändigern von André Hatting. Es sprachen Laura Lippmann, Friedhelm Tock, Max Urlacher und der Autor. Ton Christiane Neumann. Regie Beatrix Akers. Redaktion Jörg Plath.
Die Erfahrung des Versschmuggels war für mich ein faszinierendes Hin und Her. Es hat ganz ohne Zweifel mein Verständnis des Übersetzens bereichert. Ich glaube aber nicht, dass es einen Einfluss auf mein eigenes Schreiben haben wird. Ich habe meinen Schreibstil und den werde ich nicht mehr groß verändern. Erst recht nicht in meinem sehr fortgeschrittenen Alter mit über 70.
Wenn man mit Lyrikern und Lyrikerinnen arbeitet, dann ist das Tolle daran eigentlich, dass man dann auch Leute gegenüber sitzen hat, die sich genauso extrem für Sprache interessieren und die auch genauso genau sind, so präzise und denen es um jedes einzelne Wort geht, die aber gleichzeitig eben selber ihre eigenen Texte schreiben und nicht primär übersetzen. Ich bin mir sicher, dass gerade von dieser Art von Austausch beide Seiten extrem profitieren. Also ich würde sagen, dass ich als Übersetzerin von dem Projekt sehr viel gelernt habe, von Maren Kamis und Kerstin Preivus, wie sie als Autorinnen an Sprache rangehen.
Unsere Gedichte gehen ans Eingemachte. Und wenn sich zwei Poetinnen über die gemeinsame Arbeit an ihren Gedichten kennenlernen, ermöglicht das ihnen, ganz unerwartete Verbindungen zu entdecken, die wirklich stark sind. Maren und ich sind wie zwei Schwestern geworden in der Poesie.
Wir sollten am Ende noch Statements schreiben, die auf irgendeine Art diese ausgedehnte Erfahrung beschreiben. Und ich meinte im Prinzip, also ich habe es nicht so pathetisch formuliert, aber was ich im Prinzip sagen wollte, war, dass es schon auch wie so eine ganz tolle, besondere Bestätigung dafür war, was der Raum Literatur leisten kann. Und wie viel eben egal ist, in welcher Form, über welches Medium die Kommunikation stattfindet, wenn da in der Mitte ein literarischer Text liegt, über den man einfach ausführlich genug sprechen muss und dann schließen sich die Türen auf. Das war echt phänomenal.